Herzlich grüß Gott, liebe Hörer. Ich begrüße Sie im Kontrafunk, der Stimme der Vernunft aus der Schweiz, zu unserer heutigen Ausgabe Der Rechtsstaat. Mein Name ist Michael Moser. Schön, sind Sie dabei. In dieser Sendung sprechen wir mit Dr. Ulrich Vosgerau aus Berlin zu dem sagenhaften oder eigentlich zwangsläufigen Urteil des Landgerichts Bamberg in Strafsachen gegen den Chefredakteur des Deutschlandkurier David Bendels. Wir erinnern, eine Fotomontage, die David Bendels auf Twitter X veröffentlichte, zeigte die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit einem Plakat, auf dem zu lesen war: Ich hasse die Meinungsfreiheit. Onisoir qui mal y pense, wie der Bayer sagt. Das Amtsgericht Bamberg, das schon in der Schwachkopf-Affäre des Rentners Stefan Niehoff zugeschlagen hatte, verurteilte David Bendels im April 2025 zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten auf Bewährung. Jetzt sprach das Landgericht Bamberg David Bendels frei. Mit der Zürcher Nationalrätin Dr. Nina Verdüsel besprechen wir die besorgniserregende Entwicklung der Jugendkriminalität in der Schweiz, die uns spiegelbildlich auch in Deutschland und Österreich zu schaffen macht. Die Statistik weist einen überproportionalen Anteil von Tätern mit Migrationshintergrund aus. Die Steigerung in der Kriminalitätsstatistik setzt in den Jahren 2015-2016 ein. Bei den schweren Gewalttaten bewegen sich die Fallzahlen auf einem 25-jährigen Höchststand. Unterschiede im Strafverfahren zwischen der Schweiz und Deutschland erörtern wir mit dem Strafverteidiger Dr. Valentin Landmann in Zürich und schließlich kommentiert unser Kollege Ulrich Fischer die Arbeitsbelastung von Richtern, Staatsanwälten und der Justiz in grosso modo. Die Frage stellt sich, ob der Rechtsstaat sich in einem dysfunktionalen Zustand am Kipppunkt befindet oder schon als schwer krank anzusehen ist. Wir erinnern eine Zahl, die in diesen Tagen berichtet wurde. Unser Rechtsstaatsredaktionsmitglied Professor Thomas Michael Seibert ging in der Sendung Kontrafunk aktuell am 7. Januar davon aus, dass in Deutschland mehr als 1 Million Gerichts- und Ermittlungsverfahren auf ihre Erledigung warten. Ich hasse Meinungsfreiheit. Das war der plakative Spruch, den der Chefredakteur des Deutschlandkuriers David Bendels Nancy Faeser nicht in den Mund legte, sondern in die Hand. Er veränderte nämlich eine Fotoveröffentlichung des Bundesinnenministeriums im Wege einer intelligenten Montage. Und diese Fotomontage, ich kann mich noch erinnern, wie ich herzlich darüber gelacht hatte, als ich das auf X gesehen hatte. Ja, die soll strafbar gewesen sein. Und deswegen wurde David Bendels auch von dem Amtsgericht Bamberg zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 7 Monaten verurteilt. Wir sprechen heute mit einem Verteidiger von David Bendels, mit dem unseren Hörern wohlbekannten Dr. Ulrich Vosgerau. Herr Dr. Vosgerau, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie uns hier berichten.
Schönen guten Tag.
Was war denn der Tatvorwurf gemäß der ursprünglichen Anklage der Staatsanwaltschaft Bamberg gegen David Bendels?
Ja, ich muss Ihnen erstmal kurz widersprechen, denn der Umstand, dass der Chefredakteur des Deutschlandkuriers, David Bendels, das höchstpersönlich getan hat, der ist im gesamten Verfahren überhaupt niemals nachgewiesen worden. Diesen Umstand haben wir niemals so in den Vordergrund gerückt, da wir in unserer Verteidigung darauf hinaus wollten, dass die Tat als solche natürlich nicht strafbar ist, sodass es unseres Erachtens nicht darauf ankommt, wer genau keine Straftat begangen hat. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein bin ich sehr zufrieden damit, dass das Gericht hier im Ergebnis jetzt ein Grundsatzurteil gemacht hat, wo also glasklar drinsteht, das war alles nicht strafbar. Auch die Staatsanwaltschaft hat dann ja in der mündlichen Verhandlung insofern mitgespielt. Und es ist nicht ein Trick gespielt worden, den wir befürchtet hatten im Vorfeld, nämlich der, dass Gericht oder Staatsanwaltschaft dann einfach sagen, wir sprechen den jetzt frei, weil seine Täterschaft gar nicht erwiesen ist. Im Strafrecht muss man das ja persönlich gemacht haben. Es genügt nicht die allgemeine Verantwortlichkeit des Chefredakteurs. Das hat also keine der Seiten versucht, diesen Weg zu gehen. Wir sprechen den jetzt frei, weil wir ihm das gar nicht nachweisen können. Und dann bleibt die Frage unbeantwortet, wie es sich mit der Meinungsfreiheit und mit der Verleumdung verhält. So, im Ergebnis ist eben angeklagt worden wegen Verleumdung, weil angeblich normale Rezipienten, die dieses Meme sehen, denken würden, dass Frau Faeser wirklich die Meinungsfreiheit hasst, dass sie also wirklich dieses Foto von sich hat bewusst anfertigen lassen, dass sie das bewusst in Umlauf bringt und dass sie das auch ganz ernst meint und nicht etwa satirisch, nicht? Denn nur dann könnte es Verleumdung sein. Das ist natürlich ziemlich hanebüchen, weil kein Mensch das gedacht hat. Der satirische Charakter war hier leicht erkennbar. Und es ging hier eben nicht nur um Verleumdung im Sinne 187 Strafgesetzbuch, sondern es wurde natürlich auch der 188 Strafgesetzbuch hinzugezogen. Diese merkwürdige Vorschrift, die im April 2021 nochmal verschärft worden ist, diese sogenannte Majestätsbeleidigung, also Strafschärfung und Möglichkeit der Ermittlung bereits von Amts wegen, wenn Politiker von einer Meinungsäußerung oder auch einer Tatsachenbehauptung negativ betroffen sind.
Das Urteil des Amtsgerichts lautete ja dann auf 7 Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung. Was waren denn die hauptsächlichen Kritikpunkte, die Sie jetzt als Berufungsführer angebracht haben gegen dieses Urteil?
Ja, zunächst einmal genau, das Urteil lautete auf 7 Monate auf Bewährung und es war aber verbunden mit einem Beschluss, das ist ganz typisch, über Bewährungsauflagen. Und dieser Beschluss über Bewährungsauflagen sah vor, dass David Bendels sich bei Frau Faeser schriftlich hätte entschuldigen müssen. Das war eine Bewährungsauflage, sonst hätte er offenbar ins Gefängnis gemusst. Und das ist auch eine völlig offensichtlich rechtsfehlerhafte Bewährungsauflage, die so gar nicht denkbar ist. Zumal in dem Fall, wo er ja immer gesagt hat, also ich bestreite nicht, dass ich das war, ich sage nicht, dass ich das war, aber ich sage hier ganz was anderes, das war völlig rechtmäßig, egal wer das war. Gerade in diesem Fall kann man ihn ja nicht dazu zwingen, dann entgegen seiner Vorstellung, die sich ja als richtig erwiesen hat, dass alles rechtmäßig gewesen ist, einen Entschuldigungsbrief zu schreiben, das widerspricht schier der Menschenwürde. Und ja, das Urteil war eben ein Ding der Unmöglichkeit. Es hätte niemals auch nur ein Strafbefehl beantragt werden dürfen durch einen Staatsanwalt, der ist ja auch an Recht und Gesetz gebunden. Umso weniger hätte das Amtsgericht dieses Urteil machen dürfen und umso weniger hätte dann auch noch die Staatsanwaltschaft selbst dagegen in Berufung gehen dürfen. Das hat ja auch die Staatsanwaltschaft gemacht, weil ihr das Strafmaß noch zu niedrig war. Es ist hier völlig offensichtlich, dass der Tatbestand der Verleumdung nicht erfüllt gewesen ist. Wir brauchen hier streng genommen noch nicht einmal die berühmte Auslegung des Strafrechts im Lichte der Meinungsfreiheit, denn der Tatbestand der Verleumdung nicht erfüllt war hier so offensichtlich, dass es auf die Meinungsfreiheit eigentlich gar nicht ankam. Das würde selbst gelten, wenn es keine Meinungsfreiheit gäbe. Und deswegen war das ein Ding der Unmöglichkeiten. Es war klar, dass dieses Urteil nicht in der Welt bleiben konnte. Das hat ja zuletzt dann auch die Staatsanwaltschaft eingesehen und hat dann ihrerseits selbst auf Freispruch plädiert im Berufungsverfahren, nachdem sie eben noch zunächst selbst die Berufung angestrengt hatte.
Naja, dass Frau Faeser vielleicht mit der Meinungsfreiheit nicht auf dem besten Fuße war während ihrer Amtsführung, das konnte man schon erahnen anhand des Kompaktverbotsverfahrens, das ja dann vom Bundesverwaltungsgericht ebenfalls unter ihrer Beteiligung, wenn ich richtig erinnere, aufgehoben wurde.
Ja.
Aber interessant ist noch beim Amtsgericht Bamberg, da wird im Urteil an einer Stelle Paragraph 5 des Mediendienste-Staatsvertrags zitiert, womit die Verantwortlichkeit des Herausgebers oder des Verantwortlichen, in dem Fall zielte das Gericht dann eben auf David Bendels, herausgearbeitet werden sollte. Wobei es sich da nicht nur um einen Zitationsfehler handelt, weil das wäre gewesen Paragraph 6 Mediendienste-Staatsvertrag, der aber insgesamt Ende Februar 2007 bereits außer Kraft getreten war. Spielt denn ein solcher Fehler noch eine Rolle in der Berufung?
Nein, das tut gar nichts zur Sache, weil unstrittig die strafrechtliche Haftung braucht man den Nachweis, dass man es persönlich getan hat. Das ist was anderes als die zivilrechtliche Haftung oder die Haftung nach dem Medienstaatsvertrag, die dann eben den Chefredakteur trifft. Wenn es um Unterlassungsansprüche zivilrechtlicher Art gegangen wäre, dann kann man natürlich immer gegen den Chefredakteur vorgehen, ob der das nun eigenhändig war oder nicht. Aber für die Straftat spielt das alles keine Rolle. Und wie gesagt, wir haben die Karte gar nicht gespielt. Er hat nie eingeräumt, dass er das gemacht hat. Hat er, glaube ich, auch nicht. Und er hat auch nicht abgestritten, dass er es gemacht hat. Die Frage stand für uns nicht im Vordergrund. Wir wollten klar über Rechtsfragen reden.
Dann lassen Sie uns doch in die Berufungsverhandlungen einsteigen. Was war denn an Besonderheiten zu erleben als Verteidiger hätte man ja, wenn nicht in diesem Fall durchgestochen worden wäre, ja, dass die Staatsanwaltschaft ohnehin schon Freispruch beantragen will, erlebt man ja eine solche Verhandlung immer mit einer gewissen inneren Anspannung. Gab es Besonderheiten in dieser Verhandlung und wie verliefen die Plädoyers?
Na, es war schon eine besondere Verhandlung, dadurch, dass eben auf einmal 24 Stunden vorher im Tagesspiegel angekündigt war, wie die Staatsanwaltschaft sich verhalten würde. Das ist natürlich keine Garantie. Es ist nicht so, dass die Spannung dann ganz raus ist. Das Gericht ist ja an den Antrag auch der Staatsanwaltschaft nicht gebunden. Und auch wenn Staatsanwaltschaft und Verteidigung denselben Antrag stellen, ist das Gericht auch dadurch nicht gebunden. Und obwohl eine Verurteilung in diesem Fall natürlich über alle Maßen ungewöhnlich gewesen wäre, mussten wir sehen, dass da immer noch auch zwei Schöffen dabei sind. Ja, und wenn es nicht gelingt, die zwei Schöffen einzunorden und die dann völlig verrückt werden und sagen, wir wollen aber hier, dass die Verurteilung aufrechterhalten wird. Deswegen, es gab eine Restunsicherheit und deswegen haben wir auch darauf bestanden, dass wir ein Rechtsgespräch machen, bevor die eigentliche Verhandlung beginnt. Also die wird dann schon eröffnet, wird schon verlesen und dann macht man ein Rechtsgespräch, wo wir eben verlangt haben, dass auch eine Protokollnotiz angefertigt wird, nicht nur über das Vorgehen der Staatsanwaltschaft, sondern auch über die Rechtsauffassung des Gerichts, damit wir sozusagen nicht reingelegt werden. Um diese spezielle Atmosphäre mal zu beschreiben. Ich habe sogar zu dem anwesenden Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft, der konnte ja persönlich nichts dafür, das ist einfach nur ein Sitzungsvertreter, der hat das nicht zu verantworten, habe ich gesagt, hör mal, wir haben sogar gestern Abend noch im Kreis der Anwälte die theoretische Möglichkeit erwogen, dass diese eigenartige Meldung im Tagesspiegel, dieses ganze Durchstechen, dass das eventuell ein Fake ist oder sozusagen ein Manöver, ein taktisches Manöver, mit dem die Staatsanwaltschaft uns dazu bringen will, die Verteidigung einzustellen und uns da nur zufrieden hinzusetzen und dann am Ende zu sagen, doch, wir beantragen jetzt doch Verurteilung. Wir haben irgendwie neue Tatsachen herausgefunden. Das klingt natürlich jetzt etwas verrückt und paranoid, aber man muss ja sehen, verrückt war auch das ganze Verfahren im ersten Rechtszug. Es hätte ja niemals ein Strafbefehl ergehen dürfen, weil das ja alles offensichtlich war, dass keine Strafe ist. Insofern, das schafft natürlich ein gewisses Misstrauen und so war es dann hier nicht. Und nachdem wir also eine Einigung erzielt hatten über den weiteren Ablauf des Verfahrens, haben wir dann eigentlich relativ schnell plädiert, die Verteidigung zuerst, ganz einfach, weil wir den weitestgehenden Antrag gestellt haben. Wir haben ja gesagt, Freispruch, die Berufung der Staatsanwaltschaft war auf das Strafmaß beschränkt, deswegen wir dann zuerst. Und wir haben uns mit den Verteidigern die Rollen so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe dann den grundsätzlichen Teil gemacht und habe auch nochmal auf die Verfassungswidrigkeit des 188 Strafgesetzbuch hingewiesen. Das hat jetzt konkret gar keine Rolle gespielt, aber wenn ich schon mal angereist bin und das ganze Publikum da ist, dann müssen die auch ein bisschen was geboten kriegen. Und sie werden ja auch nicht dümmer, wenn man ihnen was über Verfassungsrecht erzählt. Bisschen schade war, dass der Saal viel zu klein war. Wir haben uns von Anfang an gewundert, wie klein der Saal ist. 30 bis 40, vielleicht sogar 50 Personen sind im Ergebnis nicht in die Verhandlung reingekommen und standen dann vielfach draußen auf dem Gang. Ganz einfach, weil der Saal zu klein war. Wir haben auch darüber noch verhandelt, es hätte einen einzigen größeren Saal wohl gegeben und der war aufgrund bestimmter Sicherheitsvorkehrungen, die dafür ein anderes Verfahren gemacht worden sind, angeblich nicht benutzbar. Das war so ein bisschen schade. Ich habe dann gesagt, also diese Verhandlung ist öffentlich und nicht teilöffentlich, aber wir haben davon abgesehen, da irgendeinen Ärger zu machen, also zum Beispiel formelle Anträge zu stellen, größerer Saal oder Verlegung des Verfahrens, weil wir eben auch an diesem Tag natürlich durchkommen wollten, an diesem Tag einen Freispruch haben wollen, ist ja auch gelungen.
Ein Name wird im Zuge der Berichterstattung jetzt häufiger genannt, und zwar der die Anklage führende damalige Staatsanwalt und Gruppenleiter Alexander Baum, von dem bekannt geworden ist, dass er wohl zeitlich korrelierend zu diesem Verfahren zum Vorsitzenden Richter am Landgericht Bamberg befördert worden sei. Was halten Sie davon?
Ja, ganz genau. Das ging uns auf, als wir uns als Anwälte dann in die Akten einarbeiteten für die Berufungsverhandlung und dann irgendwie feststellten, der eigentlich Hauptverantwortliche für diesen Skandal, der da passiert ist, und das war ja nicht der einzige Skandal, für den der hauptverantwortlich war, der steckte ja auch hinter der Sache mit der Verfolgung dieses Rentners mit dem Schwachkopfgehen. Also der Staatsanwalt Alexander Baum, der hinter dieser völlig rechtswidrigen Ermittlung eben gestanden hatte und der erstinstanzlich diese Entscheidung herbeigeführt hatte und dann wohl auch noch entschieden hat, dass die Staatsanwaltschaft selbst dagegen noch Berufung einlegt, weil das Strafmaß immer noch zu niedrig war, der war irgendwie nicht mehr im Verfahren drin, der war irgendwie verschwunden und er war deswegen verschwunden, weil er zum Vorsitzenden Richter am Landgericht Bamberg befördert worden war. Das heißt, der hätte eigentlich diese Berufungsverhandlung leiten müssen, was eben nur deswegen gesetzlich ausgeschlossen war, weil er der Staatsanwalt im Vorverfahren gewesen war. Und das ist in der Tat verwunderlich, muss man sagen, weil er ja nun im Vorfeld, nicht nur in diesem Fall, sondern auch in verschiedenen anderen Fällen, überhaupt nicht positiv aufgefallen ist, durch also große Rechtskenntnisse und ein abgewogenes Urteil, sondern ist immer wieder aufgefallen durch einen ungeheuren Verfolgungseifer, der von Rechtskenntnissen gar nicht getrübt zu sein scheint. Und wenn man sich dann in Bamberg gerade offenbar durch eine solche Haltung zur Beförderung empfiehlt oder die jedenfalls einer Beförderung nicht entgegensteht, dann ist das, ich sag mal, sehr verwunderlich.
Das könnte, das sage ich jetzt aufgrund meines bayerischen Migrationshintergrundes, eine Spezialität der bayerischen Justiz sein. Aber das, denke ich, würden wir für heute noch im Raum stehen lassen und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt erörtern. Herr Dr. Vosgrau, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diesen Bericht aus erster Hand.
Vielen Dank.
Zu reden gibt die Jugendkriminalität im Speziellen in der Schweiz und in Deutschland und in Österreich, aber wir legen den Fokus jetzt in die Schweiz. Das Bundesamt für Statistik benennt die Kriminalitätszahlen. Die Jugendurteile sind laut Statistik relativ stabil geblieben bei etwa 23.000. In 2015 waren es 20.000. Wenn man den Blick weiter zurück in die Vergangenheit legt, in 2010 waren es nur 11.000 Jugendurteile. Also irgendetwas ist da passiert. Festzustellen ist auch, dass bei der Gewaltkriminalität, die insgesamt per Saldo relativ stabil bleibt von der Statistik her, es aber einen dramatischen Zuwachs gegeben hat an schweren Gewalttaten. Die Statistik weist aus, bei schwerer Gewalt einen Zuwachs gegenüber 2015 von fast 300%. Bei Sexualdelikten ebenfalls einen Zuwachs von fast 300% und bei Eigentumsdelikten ebenfalls einen doch immerhin dominanten Anstieg. Darüber wollen wir heute sprechen mit unserer Kollegin und Nationalratsabgeordneten Nina Verdüsel in Zürich. Herzlich willkommen, Frau Verdüsel, in unserer Sendung.
Ja, vielen Dank. Es ist richtig, dass die Jugendkriminalität angestiegen ist, stetig ein bisschen seit 2015. Und das ist einfach für mich beunruhigend, weil vor allem die schweren Delikte zugenommen haben und dass die Täter auch immer jünger werden, ist auch besorgniserregend. Und das ist auch der Grund, warum ich das Gefühl habe, dass es Anpassungen braucht. Ich bin schon lange an diesem Thema dran und gerade weil die schweren Delikte wie Bandendelikte, Messerstechereien, Körperverletzung, Sexualdelikte stark zugenommen haben.
Sie haben dazu eine Motion im Nationalrat eingebracht, über die am 5. Mai 2025 mit denkbar knapper Mehrheit abgestimmt worden ist. Mit 95 zu 94 Stimmen wurde Ihre Motion angenommen. Was ist Inhalt Ihres Vorstoßes?
Ich habe diese Motion eingereicht mit 74 Unterschriften. Das hat mich sehr gefreut und knapp wurde die angenommen. Und zwar geht es darum, dass eigentlich die Jugendlichen in der Schweiz ja oft nur bedingte Strafen erhalten und Maßnahmen, selbst in den ganz schweren Fällen. Und ich möchte es möglich machen, dass man den maximalen Freiheitsentzug auch bei Jugendlichen erhöhen kann, auch im Sinne der Abschreckung. Dass bei einem 16-Jährigen oder drüber, dass man von maximal 4 auf maximal 6 Jahre Freiheitsstrafe gehen kann und bei einem 15-Jährigen oder drunter von einem auf maximal 2 Jahre. Und dass eben bei besonders schweren Fällen, Mord oder so, eine Beurteilung auch nach Erwachsenenstrafrecht möglich ist.
Ein Problem scheint zu sein, so argumentieren ja auch die Gegner ihrer Motion, vor allen Dingen SP, Grüne, aber auch Teile des Bundesamtes und Kinderrechtsorganisationen, dass die davon sprechen, es sei keine echte Abschreckung damit verbunden, wenn man Strafen punktuell erhöhe. Und die Jugendlichen würden impulsiv im Affekt und durch Gruppendruck handeln und da würden härtere Strafen nichts bringen, man müsse die erziehen. Wie begegnen Sie solchen Gegenargumenten?
Ja, Ja, ich glaube, die Expertenmeinungen gehen wirklich auseinander. Also ich war selber zum Beispiel auch auf der Staatsanwaltschaft tätig und auch mal auf der Jugendstaatsanwaltschaft. Und da wurde mir schon klar, dass gerade ausländische Jugendliche oftmals auch sagten, ja, hier habe ich ja sowieso nicht viel zu befürchten. Und ich weiß sogar von Staatsanwälten, die mir auch heute noch sagen, dass gewisse Delikte extra von Jugendlichen dann gemacht werden oder man nimmt Jugendliche dafür, weil man weiß, dass sie dann keine wirkliche Strafe erhalten. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Und ich denke, die Abschreckung ist wirklich ein Thema, das habe ich auch bei meiner Arbeit gemerkt. Und es geht ja auch schlussendlich um die Opfer. Also das für die ist vielleicht das Leben dann vorbei. Und dass auch für die Angehörigen von den Opfern, dass es auch ein bisschen eine Genugtuung ist und dass man nicht das Gefühl hat, die kriegen ja gar nichts. Und die Jugendlichen sind ja sowieso im Jugendgefängnis. Also das heißt, die Erziehung, die steht sowieso im Vordergrund. Und es geht eigentlich nicht darum, dass man gar keine Resozialisierung macht. Das ist natürlich wichtig bei den Jugendlichen. Aber trotz allem, dass sie doch es auch spüren, dass es eine Strafe noch zusätzlich gibt und auch doch eine Abschreckung, weil ich denke, das ist auch zentral.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, argumentieren Sie auch mit dem Gedanken der Generalprävention, dass möglicherweise Jugendliche sich dann eher überlegen, ob sie straffällig werden wollen, wenn die Strafdrohung höher ist.
Genau, das ist so. Und das wird untereinander auch abgesprochen. Und es ist ja nicht nur im Affekt, es gibt leider auch Taten, die geplant sind. Und dass die Jugendkriminalität so angestiegen ist, jetzt über die letzten 10 Jahre, ist schon auch ein Zeichen von der veränderten Kultur, von der Zuwanderung. Es sind halt viele auch mit ausländischem Hintergrund oder mit Migrationshintergrund, die auch straffällig werden. Oder es geht auch darum, dass in anderen Kulturen die Frauen auch weniger wert sind und die Männlichkeit wie andere Vorbilder hat. Und natürlich spielen auch die sozialen Medien eine Rolle, dass man dort auch eher vielleicht radikalisiert wird. Aber leider stellen wir auch fest, dass mehr Jugendliche auch bewaffnet sind, im Gegensatz zu früher. Und ich denke, nebst den Präventionsprogrammen an den Schulen, was natürlich sehr wichtig ist, sollte es doch auch spürbare Strafen geben. Also natürlich nicht bei geringfügigen Delikten, sondern nur, dass man einfach einen Strafrahmen hat, den man ausschöpfen kann bei besonders hoher krimineller Energie.
Ja, die Statistik gibt Ihrer Argumentation insofern recht, weil allein in Zürich 40% der verurteilten Jugendlichen ausländische Jugendliche waren. Also da hat sich sicher insgesamt in der sozialen Zusammensetzung dieser Gewaltgruppe etwas verändert. Aber lassen Sie mich den Blick noch werfen auf ein Problem, das möglicherweise noch stärker in den Fokus gerückt werden müsste. Die Schweiz hat in ihrem Jugendstrafrecht eine starre Altersgrenze. Vor dem 18. Lebensjahr werden die Jugendlichen ausschließlich nach Jugendstrafrecht behandelt, mit Vollendung des 18. Lebensjahres ausschließlich nach Erwachsenenstrafrecht. In Deutschland gibt es das Jugendstrafrecht, das den Heranwachsenden definiert, in diesem Altersbereich zwischen 18 und 21 Jahren und damit die Möglichkeit gibt, je nach Entwicklung des Täters, ihn entweder nach Erwachsenen- oder nach Jugendstrafrecht zu beurteilen. Ist das eine Option, dass man sich in der Schweiz noch ein solches Modell überlegt?
Ja, das wäre vielleicht wirklich eine Option, weil es ist schon schwer verständlich, dass zum Beispiel jemand mit 17,5 Jahren einen mehrfachen Mord zum Beispiel begehen kann, sagen wir jetzt mal ein Attentat, und trotzdem, wenn er ein Ersttäter ist, in der Schweiz eigentlich relativ glimpflich davonkommt. Und dass da so extrem einfach auf den Täter und auf das Alter abgestellt wird, anstatt eigentlich auf die Tat. Und in der Schweiz ist man zwar sehr früh strafmündig, bereits ab 10 Jahren, aber es hat dann überhaupt keine Konsequenzen eigentlich. Und in Deutschland ist man, glaube ich, erst ab 14 Jahren strafmündig, aber dafür hat es dann auch Konsequenzen. Und ich glaube, das müsste man einfach generell, müsste man punktuelle Reformen machen. Von der SVP sind wir da auch schon lange dran, dass wir einfach sagen, die Erziehung ist wichtig, das ist klar. Aber eben, es braucht auch Strafen und man darf nicht nur allein auf das Alter der Täter abstellen, wenn es wirklich schlimme Delikte sind.
Wir kommen ja noch in ein Problemfeld hinein, dass die körperliche Reifung bei den jungen Menschen heutzutage deutlich schneller voranschreitet. Also schon im Alter von 11 oder 12 Jahren ist die biologische Reifung fast schon abgeschlossen, während die geistige Reifung ja deutlich länger braucht. Es gibt Studien von Professor Jerome Endras, der sagt, eigentlich erst mit 25 Jahren ist der präfrontale Kortex so ausgereift, dass man von einem Erwachsenen sprechen könnte. Aber wenn die körperliche Reifung und der Einfluss von Social Media, Sie hatten es angesprochen, sich so nachteilig auf die Jugendlichen auswirkt und dann noch ein gewisser Gruppendruck dazu kommt, macht es dann nicht eventuell auch Sinn, den Jugendlichen frühzeitig Grenzen aufzuzeigen? Die niedrige Strafmündigkeitsgrenze spricht dafür. Aber ein Aspekt, der im Schweizer Jugendstrafrecht auch noch nicht vorhanden ist, das sind die sogenannten kurzen Freiheitsstrafen bis zu 6 Monaten als einen sogenannten Schuss vor den Bug, dass die jungen Delinquenten merken, dass das auch echte Konsequenzen hat.
Absolut. Sie sprechen da etwas Wichtiges an, oder? Es geht wirklich auch ein bisschen darum, Grenzen zu setzen. Und es gibt ja Jugendliche, die fallen immer wieder auf und zwar wirklich sehr negativ und trotzdem hat es dann eigentlich nie Konsequenzen, weil sie dann immer nur im Jugendstrafrecht dann eine kleine Maßnahme erhalten und dann eigentlich wieder ohne Probleme auf freiem Fuß sind. Und ich glaube, so kurze Freiheitsstrafen, sagen wir jetzt von ein paar Monaten, das würde schon eine Wirkung zeigen. Für die Jugendlichen ist das einschneidend und ich spreche ja auch nicht davon, ich meine, der Strafnamen wird ja in den seltensten Fällen wirklich ausgenutzt, ganz nach oben. Aber man sollte einfach eine Bandbreite haben, dass man wirklich auch auf den Täter, aber auch auf das Delikt abstellen kann oder ob jetzt jemand auch wirklich rückfällig geworden ist. Und das sollte alles Beachtung finden. Und ich denke, gerade weil die Straftaten immer intensiver werden, leider, und die Männer sind es ja meistens, die Männer immer jünger werden und auch viele halt schon, wie Sie gesagt haben, viel weiterentwickelt sind, auch mit Migrationshintergrund, die sind dann eigentlich mit 15 Jahren eigentlich anders entwickelt als früher wir es waren. Und ich denke, das muss man alles in Erwägung ziehen, dass da auch die Grenzen aufgezeigt werden von diesem Verhalten, dass diese Leute nicht immer wieder negativ auffallen.
Wie geht es denn jetzt weiter mit Ihrer Motion, Frau Verdüsel? Und gibt es noch weiteren Änderungsbedarf, den Sie in den Nationalrat oder in die Gesetzgebung einbringen wollen?
Also jetzt bin ich wirklich auch gespannt, weil es gibt ja verschiedene Vorstöße, die auch schon eingereicht worden sind, nebst meiner Motion. Und wir sind das natürlich immer noch am Diskutieren, welche Anpassungen es dann genau gibt. Was mich schon mal gefreut hat, ist, dass der Bundesrat gesagt hat, dass der Handlungsbedarf anerkannt wurde und dass eigentlich überparteilich so viele Parlamentarier die Motion auch unterzeichnet haben. Also von dem her glaube ich, es geht wirklich weiter und in die richtige Richtung. Und es gibt auch viele Experten, die schon diese Meinung auch vertreten, dass man punktuelle Anpassungen machen muss im Jugendstrafrecht, weil so ein Erfolgsmodell, wie es manchmal gesagt wird, ist es eben leider nicht mehr. Man muss halt auch den Realitäten ins Auge schauen. Und darum braucht es auch gewisse Anpassungen. Und ja, ich bin gespannt. Also ich bleibe sicher dran an diesem Thema. Und für mich ist es einfach wichtig, dass der Strafrahmen auch mehr ausgeschöpft werden kann, dass es wirklich auch punktuell mal eine Freiheitsstrafe geben kann, nebst einer Maßnahme. Ohne dass ich jetzt das komplett auf den Kopf stellen möchte, braucht es doch auch spürbare Strafen, auch bei den Jugendlichen, wenn sie wirklich stark kriminell sind.
Gestatten Sie noch eine kritische Nachfrage zum Bundesrat. Der zuständige Bundesrat für Ihre Motion ist Beat Jans, der ja in der Abstimmung für den Bundesrat die Ablehnung der Motion beantragt hat. Was hindert den Bundesrat oder wo liegt das fehlende Problembewusstsein des Bundesrates in diesem Sujet?
Ja, ich glaube, man sagt, gerade bei Beat Jans ist leider ein Beispiel dafür, dass man ein bisschen verblendet ist und dass man einfach sagt, ja, es gibt halt Jugendliche, die kommen dann wieder wirklich schnell auf den guten Weg und die sind ja noch in der Entwicklung und vom Gehirn her, man möchte ja nicht dann die schon ins Gefängnis bringen, wo sie dann erst recht auf die schlechte Bahn kommen. Aber man verkennt ein bisschen, dass man zwischen den Jugendlichen auch unterscheiden muss. Ich meine, wenn jemand irgendeinen kleinen Ladendiebstahl macht oder so, dann ist es ja klar, dass er nicht in ein Gefängnis kommt. Man muss einfach mehr unterscheiden können, gerade bei den wirklich schweren Delikten, wo auch Leute vielleicht ja Opfer ihr Leben verlieren, dass man da auch Möglichkeiten hat. Und ich glaube, der Bundesrat, der verkennt das ein bisschen, also nicht der ganze Bundesrat, aber eben gerade zum Beispiel ein Herr Beat Jans. Und es passt natürlich auch nicht in ihr Bild rein, weil eben, wie gesagt, 50% der Täter sind Ausländer Und sowieso sehr viele mit Migrationshintergrund. Gerade bei diesen Bandendelikten stellt man das extrem fest, auch bei den Messerstechereien. Und es passt dann halt auch nicht in die Politik rein. Auch bei der Kriminalstatistik müssen wir immer ein bisschen darum kämpfen, dass wir wirklich diese Daten auch haben, von welchen Nationen diese Täter auch kommen. Und das verkennt man ein bisschen, weil es nicht reinpasst ins Bild.
Hat der Ständerat schon sich befasst mit Ihrer Motion oder steht das noch an?
Nein, das steht noch an. Also da bin ich wirklich auch gespannt, jetzt, wie es weitergeht. Und ich hoffe natürlich, dass das dann am Schluss durchkommt und dass der Handlungsbedarf dann wirklich auch anerkannt wird, richtig und was geht.
Frau Verdüsel, vielen Dank für diesen Einblick und wir bleiben an dem Thema dran.
Vielen Dank für das Gespräch.
In einer sehr schönen, guten Gewohnheit besuche ich Dr. Valentin Landmann in seiner Advokatur in Zürich. Lieber Valentin, danke, dass du uns wieder Gelegenheit gibst, zu sprechen.
Michael, ich mache das immer sehr, sehr gerne. Eure Sendungen sind auch immer sehr interessant und man kann frei sprechen.
Die freie Rede ist substanziell auch für den Erhalt der Demokratie, absolut. Valentin Landmann, für unsere Zuhörer, er ist ja fast schon ein Stammgast unseres Formates, ist einer der bekanntesten Rechtsanwälte der Schweiz, hat 1977 sein Anwaltspatent gemacht und sich 1984 dann als Rechtsanwalt selbstständig gemacht. Und ziemlich bald bildet sich der Schwerpunkt Strafrecht heraus. Und wir wollen heute kurz sprechen über grundsätzliche Unterschiede im Strafrecht, speziell aber Strafprozessrecht, zwischen Deutschland und der Schweiz. Und mir fällt zuallererst ein der frappante Unterschied in den Hauptverhandlungen. Deutschland Mündlichkeitsprinzip, es muss alles gesagt, alles vorgelesen werden. Und in der Schweiz hat man eher das Akten- der Schriftlichkeitsprinzip. Aber erzähl uns bitte aus deiner Sicht die wesentlichen Unterschiede.
Du sagst bereits wesentliche Punkte, aber schauen wir es mal an, wie es die Öffentlichkeit auch wahrnimmt. Es werden ja immer wieder Fragen auch zu bekannten Strafprozessen gestellt und da zeigt sich ein großer Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland. In Deutschland hört man dann manchmal, es war jetzt wieder eine Tagfahrt in einem Strafprozess in der Hauptverhandlung. Diese Hauptverhandlung geht seit 2 Jahren. Das ist etwas, was völlig undenkbar ist in der Schweiz, aber nicht, weil die Schweiz etwa so viel langsamer oder schneller wäre, sondern es ist ein prinzipieller Unterschied im Prozess. In der Schweiz erfolgt die Untersuchung, die Befragung von Zeugen, von Auskunftspersonen, von Gutachtern und allem primär in der Untersuchung. Das ist also innerhalb der Untersuchung, die der Staatsanwalt führt. Entweder macht das der Staatsanwalt selber oder durch Polizeibeamte, das tritt aber viel weniger natürlich in die Öffentlichkeit. Die Anklage aber darf in der Schweiz der Öffentlichkeit mitgeteilt werden. In Deutschland ist es sogar ein Straftatbestand, wenn man die Anklage und wenn man dann Akten oder die Anklage der Öffentlichkeit mitteilt vor der Hauptverhandlung. Ja, und was ist da der Unterschied? Wenn in Deutschland die ganzen Befragungen und auch Gutachterstellungnahmen in der Hauptverhandlung erfolgen müssen, dann müsste die Hauptverhandlung, wenn sie am Stück wäre, zum Beispiel einen Monat lang am Stück sein, das ist praktisch nicht durchführbar, weil ein Anwalt, der das führt, der kann das so nicht durchführen. Er muss ja auch noch andere Fälle führen können und so weiter. Das wird so gemacht, dass man in Deutschland jeweils einen Tagsatz oder zwei Tagsätze macht, dann unterbricht für eine gewisse Zeit lang und dann nach einer Woche geht es wieder weiter. Also sagen wir jede Woche einen Tag, das ist machbar. In der Schweiz ist das überhaupt nicht, denn das ist alles in den Akten bereits erfolgt. Das hat aber zur Folge, dass die gesamte Untersuchung, die ganzen Befragungen von Zeugen, von Auskunftspersonen, auch Gutachten, viel weniger an die Öffentlichkeit tritt als in Deutschland, wo es ja alles in der Hauptverhandlung erfolgt. In früheren Zeiten war es in der Schweiz auch das Geschworenengericht, bei dem das Ganze in der Hauptverhandlung erfolgte. Da war die Ähnlichkeit zum deutschen Verfahren größer. Man kann sich nun die Frage stellen, was ist besser oder schlechter? Aktenprozess wie meistens in der Schweiz, wobei der Richter auch in der Schweiz Zeugen und weitere Personen zur Hauptverhandlung, zur Befragung vorladen darf. Er befragt natürlich auch den Beschuldigten und geschädigte Personen in der Hauptverhandlung. Ist klar, das ist in der Schweiz und in Deutschland gleich. Dann gibt es aber bei den Befragungen auch große Unterschiede. In Deutschland werden Befragungen normalerweise nicht protokolliert. Das heißt, ein Zeuge sagt 3 Stunden lang aus und im Protokoll steht, Herr Meier ist erschienen und hat ausgesagt. Punkt. Ende. Nur wenn der Staatsanwalt oder der Anwalt eine bestimmte Äußerung unbedingt im Protokoll will, kann er das beantragen. Das deutsche Recht geht davon aus, dass der Richter und auch der Anwalt und der Verteidiger und auch der Staatsanwalt aufgrund des Prozessmaterials, das sie gehört haben, eine Plädoyer zusammenstellen müssen. Das ist zum Teil sehr, sehr schwierig, aus Gedächtnisgründen, vor allem wenn Hauptverhandlungen dann über eine längere Zeit in Deutschland sich hinziehen. Aber es geschieht einfach, indem man selber Notizen macht oder ein Assistent des Staatsanwalts macht die Notizen oder ein Assistent der Verteidigung. Das geht so. Aber es ist natürlich so, in der Schweiz kann eine Befragung vom Protokoll her zum Beispiel so aussehen, Herr Müller erscheint zur Befragung und gibt auf folgende Fragen folgende Antworten und dann kommen 100 Seiten Protokoll. Das ist eine grundsätzlich andere Art der Protokollierung. Was ist besser, was ist schlechter, ich kann es dir nicht sagen.
Aus eigenem Erleben im Gerichtssaal kann ich das bestätigen, was du sagst. Im Strafprozess ist es vor allen Dingen bei den Landgerichten problematisch, weil du ja dann auch nur noch eine Instanz hast, nämlich nur noch die Revisionsinstanz und das Urteil nur noch auf Rechtsfehler überprüft wird. Aber in der Tat, da sitzt dann die Protokollführerin am Bildschirm, die schreibt nur die Formalien mit. Es machen sich die Richter Notizen, es macht sich der Staatsanwalt Notizen, es macht sich der Verteidiger Notizen, es macht sich der Nebenklägervertreter Notizen. Und jeder hat seinen eigenen subjektiven Filter in seiner Wahrnehmung. Das System in der Schweiz finde ich demgegenüber vorteilhaft, weil die Aussagen einfach protokolliert sind und man im Zweifelsfall einfach nachlesen kann, was hat der Zeuge gesagt.
Die Dokumentation ist natürlich in der Schweiz in dem Sinne umfassender. Trotzdem kann natürlich alles in Deutschland genauso verwendet werden, aber für ein Rechtsmittel ist es sehr viel schwieriger in Deutschland, sich auf Details zu beziehen. Zum Beispiel ein Zeuge hat das und das gesagt und daraus sehr differenzierte Schlüsse zu ziehen für ein Rechtsmittel ist schwieriger in Deutschland als in der Schweiz, weil man in der Schweiz alles protokolliert hat.
Eine Gemeinsamkeit ist aber natürlich wieder die öffentliche Hauptverhandlung, denn die Gerichte verhandeln öffentlich. Die Justiz muss hier Transparenz herstellen, muss sich auch überprüfbar machen gegenüber der Bevölkerung, die in öffentlicher Verhandlung zusehen kann. Gibt es da Unterschiede aus deiner Wahrnehmung, was die Urteilsfindung angeht zwischen Deutschland und der Schweiz?
Das deutsche Strafrecht und das schweizerische Strafrecht weisen sehr viele Ähnlichkeiten und Parallelitäten auf. Es ist vieles sogar praktisch identisch. Da haben wir also nicht die ganz wesentlichen Unterschiede. Und auch die Hauptverhandlung, wenn man es gesamthaft betrachtet, die ist dann öffentlich in der Schweiz und in Deutschland. In der Schweiz kann einfach früher schon aufgrund der Anklage und der Akten Veröffentlichung erfolgen. Das geht in Deutschland nicht so, und das geht erst ab der Hauptverhandlung. Aber dann ist natürlich auch die öffentliche Diskussion eigentlich genau gleich. Auch die Frage, wer ist da wohl schuldig und wer macht einen besseren Eindruck, all das ist eigentlich sehr ähnlich.
Gibt es Unterschiede bei den Verteidigungsmöglichkeiten als Strafverteidiger in Deutschland und der Schweiz? Oder ist das System hier auch sehr ähnlich?
Das System ist grundsätzlich sehr ähnlich. In Deutschland muss ich natürlich in der Hauptverhandlung sagen, wenn ich etwas als Verteidiger will. In der Schweiz kann ich sehr vieles bereits vorher schriftlich beantragen, kann ich aber in Deutschland auch machen. Nur tritt das dann in der Hauptverhandlung nicht von selbst in Erscheinung, sondern nur, soweit es in der Hauptverhandlung mündlich den Richtern und den Parteien zur Kenntnis gebracht wird. Also man kann nicht damit 20 Ordnern anrücken und sagen, das gilt jetzt alles als bekannt in Deutschland, hat auch einen Vorteil. Die unmittelbare Wahrnehmung ist natürlich etwas sehr Wichtiges für die Urteilsfindung.
Wobei beim Mündlichkeitsprinzip und auch der Dauer des Prozesses Erinnerungsdefizite bei den Zeugen oder bei den Betroffenen eintreten. Das heißt, wenn ich erst eine Hauptverhandlung habe, ein Jahr später nach einer Tat, sind die Erinnerungen blasser, als wenn ich ein ausführliches Protokoll habe bei der Polizei, das mir dann als Beweismittel dient, ohne dass ich es nochmal extra verlesen muss.
Es ist natürlich so, bei sehr langen Prozessen ist es klar, dass die Protokollierung ihre deutlichen Vorteile hat. Wenn, sagen wir, eine Hauptverhandlung in Deutschland sich über ein Jahr hinzieht mit lauter Tagfahrten und dann vielleicht sogar die Richter wechseln, weil die früheren Richter pensioniert werden, ist natürlich kein Idealfall, man versucht das auch zu vermeiden. Wie soll sich der Richter später einlesen, wenn es gar kein Protokoll in dem Sinn gibt? Andererseits ist es natürlich auch in der Schweiz so, wenn jemand ein 100-seitiges Protokoll oder 200-seitiges Protokoll von einer Hauptverhandlung bekommt und sich da einlesen soll, dann ist das auch nicht gerade einfach. Aber es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich habe beide Formen erlebt und auch durchgemacht. Früher gab es in der Schweiz das Geschworenengericht. Das hat sehr viele Ähnlichkeiten mit dem deutschen heutigen Strafprozess. Ich habe immer Geschworenengericht gern gehabt, wegen der Unmittelbarkeit. Es ist so, wenn du als Richter oder als Partei die Zeugen und alles vor dir siehst, ist das etwas anderes, als wenn du das nur schriftlich hast. Und Schriftlichkeit ist etwas ganz Tolles. Aber zeig mir den Gerichtssekretär, der jede Nuance in der Ausdrucksform und allem tatsächlich zu Papier bringen kann. Selbst wahrnehmen können ist für einen Richter, einen Anwalt und einen Staatsanwalt etwas sehr Gutes.
Valentin, herzlichen Dank für diesen Einblick in das Erfahrungsschatzkästchen eines Strafverteidigers. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke euch vielmal. Es ist immer interessant, mit euch zu sprechen.
Hören Sie jetzt den Kommentar unseres Kollegen Ulrich Fischer.
In einem Interview, das mein Redaktionskollege Tobias Galbit mir kürzlich in diesem Sendeformat über Fragen des allgemeinen Zustands des bundesdeutschen Justizsystems geführt hat, habe ich mich zu der teilweise missverstandenen Äußerung hinreißen lassen, dass angesichts einer Richterdichte in Deutschland, die ein Mehrfaches vergleichbarer Länder beträgt, von einer Überlastung an sich nicht die Rede sein kann. Dass dies auf der Basis objektiver Zahlen nicht ganz falsch ist, daran halte ich fest, ergänze aber, dass damit keine Aussage über die individuelle Arbeitsbelastung der zurzeit amtierenden mehr als 22.000 deutschen Richter und über 6.000 Staatsanwälte gemacht worden ist. Um im Jargon des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz zu reden, sage ich klar und deutlich: Der weit überwiegende Teil der genannten Personenkreise ist schon seit Jahren bis über beide Ohren mit Arbeit, das heißt Tätigkeiten, die die tägliche Arbeitszeit ausfüllen, belastet. Der subjektiv individuelle Eindruck einer Überlastung wird von mir nicht in Zweifel gezogen, wenn auch hier natürlich der Grundsatz gilt, dass es, wie bei Rechtsanwälten auch, unter Richtern und Staatsanwälten Sohne und solche gibt. Wir müssen unterscheiden zwischen der individuell gefühlten Überlastung und der systemischen Überlastung, wobei beides natürlich nicht trennscharf voneinander geschieden werden kann. Die personenbezogene Überlastung resultiert aus der ständig neuen Zuweisung von Aufgaben an die Richterschaft und die Staatsanwälte, die sich aufgrund der unaufhörlichen und unermüdlichen Aktivitäten der Legislative ergeben. Und diese wiederum führt dazu, dass trotz aller personeller Aufstockungsmaßnahmen der kollektive Überlastungstatbestand bestehen bleibt. Ich wünsche mir, ich erntete wenig Widerspruch, wenn ich behauptete, es könnten noch weitere Zehntausende Richter und Staatsanwälte eingestellt werden. Auch diese könnten dann weiterhin zu Recht für sich in Anspruch nehmen, dass sie überlastet seien. Mit anderen Worten, wir müssen die Systemfrage stellen. Im Rahmen dieses Kurzkommentars kann ich nur einige wenige Aspekte auflisten, an denen unser Justizsystem krankt. Da ist zum einen die Verordnungs- und Richtlinienflut aus Brüssel, die immer weitere Areale des gesellschaftlichen Lebens durchnormiert, und je mehr das geschieht, umso komplizierter werden die sich daraus ergebenden Rechtsfragen. Auch der Deutsche Bundestag und die Landesparlamente lassen sich naturgemäß nicht lumpen. Dieser neuen Regelungsflut steht nicht einmal ansatzweise die Abschaffung bereits bestehender entgegen, sodass die quantitative Mehrbelastung der Justiz die zwangsläufige Folge ist. In der Regel sind alle diese Normen nicht nur ein Nährboden für Zivil-, Sozial- und Verwaltungsprozesse, sondern sie enthalten auch strafbewährte Normen. Das heißt, nicht nur die einschlägigen Fachgerichte werden mit Aufgaben betraut, nein, auch zusätzliche Strafnormen außerhalb des Strafgesetzbuches müssen von den Strafgerichten abgearbeitet werden. Die Zahl der möglichen Kläger ist dadurch erweitert worden, dass mittlerweile eine Vielzahl von Verbänden und Interessengruppen berechtigt sind, ihrerseits, obwohl nicht persönlich betroffen, massive Klagewellen loszutreten. Es sind völlig neue Klageindustrien entstanden, auch dadurch, dass sich sogenannte NGOs an die Seite von Strohmännern stellen. Ich erinnere hier an den Fall des peruanischen Bauern, über dessen von vornherein aussichtslosen Prozess der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht stolz verkündete, dieser Prozess habe ihn 8 Jahre lang in Atem gehalten. Seine Arbeitskraft wurde also von anderen Tätigkeiten abgezogen, und mir scheint dieses Thema noch gravierender, wenn man die sogenannten Reichsbürgerprozesse, die zurzeit vor 3 Oberlandesgerichten in Deutschland stattfinden, betrachtet. Eine ganze Armada von Richtern und Staatsanwälten und Justizbeamten ist über Jahre hinweg der Rechtsfindung in anderen Bereichen entzogen. Hier darf auch der Hinweis auf den zurzeit in Magdeburg laufenden Weihnachtsmarktattentäterprozess nicht fehlen. Bei einem Sachverhalt, der offen zutage legt und wenig Zweifelsfragen beinhaltet, wird mit einem riesigen personellen und sachlichen Aufwand über Monate hinweg gerichtet. Dass dann die Arbeitslast für die hier nicht eingesetzten Personenkreise höher wird, dürfte niemanden überraschen. Auch ein weiteres Phänomen darf nicht verschwiegen werden, nämlich die Tatsache, dass die Zahl der Rechtsstreitigkeiten, die von den seit 2015 eingeströmten, jetzt im Lande lebenden, eingeleitet bzw. provoziert werden, weit überproportional im Verhältnis zur übrigen Bevölkerung steht. Nicht nur die Strafgerichte können davon ein Lied singen, einstimmen werden in dieses auch die Verwaltungsrichter, deren Arbeit mittlerweile zwischen 50% und 75% darin besteht, im Wesentlichen aussichtslose Asylverfahren abzuwickeln. Und noch ein weiterer, möglicherweise gewichtiger Faktor: Die Justiz muss sich seit einigen Jahren nicht nur, wie seit Jahrtausenden, mit Phänomenen der realen Welt befassen. Nein, fast wichtiger ist als Tummelplatz für Rechtsstreitigkeiten die virtuelle Welt des Internets und der sozialen Medien geworden. Hier hat geradezu eine Explosion gerichtlicher Streitigkeiten stattgefunden, ohne dass an anderer Stelle eine Entlastung eingetreten wäre. Leider sehe ich nicht, dass sich auch nur ansatzweise in diesem Themenfeld etwas zum Guten und damit zum Nutz und Frommen aller Rechtsunterworfenen ändern könnte. Diese mussten sich ja mittlerweile daran gewöhnen, immer länger darauf zu warten, dass ihr Anliegen von den mit viel Hoffnung angerufenen Gerichten beschieden wird. Zum Schluss noch ein ironischer Vorschlag. Das, was Ex-Präsident Biden so erfolgreich einsetzte, könnte vielleicht doch noch Entlastung bringen. Ein Unterschriftenautomat in jedem Gericht.
Das war der Kommentar von Ulrich Fischer. Das war unsere Sendung Der Rechtsstaat. Der Rechtsstaat ist an einem Kipppunkt. Die geniale Idee des historischen Gesetzgebers, die Gesetze zu vereinfachen, durch Abstraktion zu verschlanken, in bewusster Abkehr von der Regelungswut der Fürsten und Königstümer, Stichwort allgemeines preußisches Landrecht, ist schon längst in ihr Gegenteil verkehrt. Die freie Gesellschaft und in ihr der Rechtsstaat sind in akuter Gefahr, wenn angebliche Regelungslücken fortwährend geschlossen werden und Berufsgruppen wie Politiker oder Journalisten einen eigenen, kodifizierten Ehrenschutz beanspruchen sollen, Stichwort Majestätsbeleidigung. Was wir diese Tage erleben, ist buchstäblich der Kampf ums Recht, den Rudolf von Jering beschrieb, als den Einsatz jedes Einzelnen für das Recht und für die Gerechtigkeit. Ohne diesen Einsatz, das ist mir mit dieser Sendung klar, geht der Rechtsstaat, Entschuldigung, vor die Hunde. Deshalb wehret dem Unrecht, wo immer es sich zeigt. Mein Name ist Michael Moser. Auf Wiederhören im Kontrafunk.